Also die Dynamik des Glaubens. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit berichtete die Los Angeles Times von einem älteren Ehepaar. Das ist eigentlich eine tragische Geschichte. Man fand die beiden tot in ihrem Apartment und die Autopsie ergab, sie waren gestorben an Mangelernährung, also an starker Unterernährung. Die Tragik dabei ist die, dass die Leute gar nicht arm gewesen waren. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung fand man immerhin $40,000 zusammengepackt in Papiertaschen und versteckt in einem Schrank. Die beiden Senioren hatten also genug Vermögen zur Verfügung, aber sie haben in ihrem alltäglichen Leben keinen Gebrauch davon gemacht. Sie haben das nicht eingesetzt. Sie haben es nicht angewendet. Sie haben es nicht abgerufen. Jeder Vergleich hat seine Grenzen natürlich, aber auch Christen können im übertragenen Sinne an Unterernährung leiden, an geistlicher Mangelernährung. Und bei uns wäre das erst recht nicht nötig. Denn jedem Christen steht ein ausreichend großer Reichtum, geistlicher Reichtum zur Verfügung. Das hat Paulus in seinem Epheserbrief in den ersten beiden Kapiteln ganz gründlich nachgewiesen. Deswegen nennt man den Epheserbrief ja auch das Scheckbuch des Christen. Da hat Paulus, wir sahen das in unserer Predigtreihe gezeigt, wie reich der lebendige Gott seine Kinder ausgestattet hat. Er hat uns unsere Schuld vergeben, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, er hat uns in seine Gemeinde eingegliedert, er hat uns sein Wort gegeben, er hat uns ein reiches Erbe gegeben. Das haben wir alles ausführlich betrachtet und studiert. So. Aber Paulus kennt nun seine Gemeinden und sich selbst gut genug, um zu wissen, wir stehen immer wieder in der Gefahr, dass wir diesen Reichtum, der uns eigentlich zur Verfügung steht, nicht abrufen. Dass wir uns mit einem mittelmäßigen Christsein zufrieden geben, dass unser Leben sich oft kaum von dem anderer Menschen unterscheidet, obwohl Gott doch etwas ganz anderes für uns eigentlich vorgesehen hat. Wir sind oft in unserem geistlichen Leben seltsam anspruchslos. Wir geben uns viel zu früh zufrieden. Wir richten uns ein in unserer Bequemlichkeit und schlingern so durchs Leben. Das war damals in Ephesus und Umgebung offenkundig genauso. Und den Paulus treibt das um, weil er weiß, das ist nicht Gottes Wille. So hat er sich das nicht vorgestellt, euer Leben. Gott will nicht, dass ihr ein mittelmäßiges, langweiliges Christsein führt, das sich überhaupt nicht unterscheidet von dem Leben der Menschen um euch herum. Paulus will, dass das, was Gott will, geschieht, nämlich dass die Dynamik des Glaubens sich im Leben der Christen entfaltet. Aber was kann man da tun? Was kann man dagegen machen? Gegen diese Trägheit und Mittelmäßigkeit. Und da greift Paulus eben zu dem probaten Mittel, das sich immer wieder bewährt, nämlich zum Gebet. Wenn Sie einen Menschen verändern wollen, dann fangen Sie an, für diesen Menschen zu beten. Das ist die wirkungsvollste Veränderungsstrategie, die sie überhaupt anwenden können. Nun kann man fragen, ja gut, aber Paulus betet zu Gott, das ist ja richtig, aber warum schreibt er das dann in diesem Brief? Warum teilt er den Ephesern dieses Gebet mit und uns? Nun, ganz einfach, er gibt uns hier ein Vorbild, wie wir auch beten sollen und beten können für einander, für unsere Gemeinde, für uns selbst. Er gibt uns ein Vorbild für unsere Gebete. Das können wir gleich anwenden am Donnerstag, wenn wir unsere erste Gebetsstunde vor der Bibelstunde halten. Dann können wir auch so in den Linien dieses Gebets von Paulus beten. Aber auch für uns zu Hause. Und zugleich zeigt Paulus uns noch etwas anderes. Er gibt uns nicht nur ein Vorbild für unser Gebet, sondern er zeigt uns damit, was wir ganz dringend brauchen. Wonach wir uns ausstrecken sollen in unserem geistlichen Leben. Wonach wir uns sehnen sollen, was wir im Gebet von Gott dringend erbitten und erflehen sollen. Und wir werden nun dieses Gebet miteinander studieren. Also nicht in erster Linie aus historischem Interesse, sondern aus praktischem Interesse. Wir wollen fragen, wie kann ich für meine Christen, für meine Mitchristen, für meine Gemeinde, für meine Familie und für mich selbst beten? Worauf soll ich da achten? Und wir fragen, was brauche ich selbst in meinem geistlichen Leben? Was ist so wichtig, dass Paulus in dieser Hingabe den lebendigen Gott darum anruft? Das ist also das große Thema dieses Gebets. Wie kann ich geistlich wachsen? Wie kann mein Glaube wachsen? Wie kann meine Verbindung zu Jesus Christus immer enger werden? Wie kann die Dynamik des Glaubens unsere Gemeinde verändern? Und wie kann der Reichtum von Epheser 1 und Epheser 2 sich in meinem praktischen Leben auswirken. Wer die Bibel liest, der stößt überall auf eine starke Dynamik. Das haben Sie längst gemerkt. Die Menschen, die Jesus begegneten, die sich ihm anschlossen, die wurden von ihm in ein bewegtes Leben mit hineingezogen. Aber die Bibel kennt auch die andere Seite. Nämlich die Gefahr, dass unser Leben in der Nachfolge Jesu unterwegs müde wird. Dass wir mutlos werden. Dass wir nachlässig werden. Dass wir lustlos werden. Und dass es alles nicht mehr so recht vorangeht. Und darum brauchen auch wir dieses Gebet. Darum brauche auch ich dieses Gebet. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie ab und zu im Sinne dieses Gebetes für mich beten würden. Und ich will gerne im Sinne dieses Gebetes auch für Sie mitbeten. Wir brauchen das. Und das beginnt gleich mit einem bewegenden Satz. Da sagt Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Sie haben dieses Gebet vor sich, hoffentlich alle auf diesem grünen Zettel. Und das ist interessant. Wenn Paulus sagt deshalb, dann müssen wir immer zurückfragen, weshalb. Weil Paulus diese Verknüpfungswörter nicht zufällig gebraucht. Und jetzt müssen wir genau hinschauen. Das ist hochinteressant. 14 Verse vorher hatte Paulus schon mal so begonnen. In Epheser 3, Vers 1 hatte Paulus schon mal genau so begonnen. Deshalb, mit dem gleichen griechischen Begriff tuton charin. Da sollte eigentlich schon 14 Verse früher dieses Gebet kommen, was jetzt hier steht. Und dann hatte Paulus sich selbst nochmal unterbrochen, so wie er das häufiger macht, und hat nochmal festgekloppt, was er eigentlich schon in den ersten beiden Kapiteln gesagt hat, weil ihm das so wichtig ist, der Reichtum, den wir in Christus haben und das Besondere, dass Gott die Gemeinde geschaffen hat. Und dann hat er das nochmal gebündelt und das Vorrecht, dass wir wirklich uns direkt an Gott, den Vater, wenden können, hat er alles nochmal zusammengefasst und festgeklopft. So, und dann kommt er in Vers 14 wieder zum Ausgangspunkt von Vers 1, Kapitel 3, Vers 1 zurück. Dann setzt er nochmal neu mit diesem Gebet an und verwendet nochmal neu den gleichen griechischen Begriff tuton charin. So, das deshalb weist also unmittelbar zurück auf Kapitel 2 und auch auf Kapitel 1. Und dort ist beschrieben der Reichtum des Christen. Dort ist beschrieben Gottes genialer Plan mit seiner Gemeinde. Und Paulus sagt, deshalb, weil Gott euch so viel geschenkt hat, deshalb, weil die Kapitel 1 und 2 wirklich stimmen, weil wir ein so großes Vermögen haben, deshalb, darum bitte ich jetzt, dass dieser Reichtum nicht in Tüten verpackt in irgendeinem Schrank eures Lebens einstaubt, sondern dass er euer ganzes Leben durchdringt und prägt und zum Strahlen bringt. So ist das miteinander verknüpft. Deshalb, weil Kapitel 1 und 2 wahr sind, weil das alles zur Verfügung steht, weil Gott euch das alles schenken kann. Darum bitte ich jetzt, dass das auch euer Leben wirklich durchdringt, dass sich das auswirkt. Und bevor Paulus mit dem eigentlichen Gebet beginnt, macht er sich und uns klar, an wen er sich in diesem Gebet wendet. Da sagt er, deswegen beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Das ist so interessant. Der Vater, das ist die absolute Vertrauensperson. Und wir sehen hier, wie Paulus in die Gebetsschule bei Jesus gegangen ist. Wie hat denn Jesus seinen Jünger gelehrt, das Gebet zu beginnen? Unser Vater im Himmel. Und Paulus knüpft hier gewissermaßen an das Vaterunser an und sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Auch an anderen Stellen hat ja Jesus immer wieder auf dieses Privileg hingewiesen, wir dürfen zum Vater beten. Zum Beispiel in Matthäus 6, in dieser ganz berühmten Stelle, da sagt er ab Vers 31, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Ihr habt Grund zu beten, denn Gott weiß, was ihr braucht. Und im nächsten Kapitel, Matthäus 7, gehört auch noch zur Bergpredigt, sagt Jesus das nochmal, in Matthäus 7, Vers 11. Wenn denn nun ihr, die ihr doch böse seid, trotzdem euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn darum bitten? So, und das beherzigt Paulus. Er wendet sich an den Vater als Vertrauensperson, aber den Vater auch als absolute Respektsperson. Er sagt, ich beuge meine Knie. Das macht die Demut klar, mit der er sich an Gott wendet, aber auch die Intensität. Ich beuge mich, ich knie mich da rein, sagen wir auch. Ich beuge mich demütig. Und manchmal geht es uns doch wahrscheinlich auch so, wenn wir um eine Sache ganz besonders bitten, dann treibt uns das, mich jedenfalls manchmal richtig auf die Knie, so diese Intensität, Herr, und nun gib das doch bitte. Und so macht es Paulus hier. Ich beuge meine Knie vor dem Vater. Und dieser Vater ist eben nicht nur Vertrauensperson, sondern auch Respektsperson. Und das macht Paulus noch an einer anderen Sache deutlich. Er sagt, wörtlich steht hier im Griechischen, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Und hier verwendet Paulus ein Wortspiel im Griechischen. Pater und Patria. Der Vater ist der Pater und von dem Vater kommt die Patria, die Familie. Sie kommt also vom Vater her, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden ihren Namen hat. Und welche Familie ist damit gemeint? Natürlich die Familie, die Paulus in den Kapiteln 1 und 2 beschrieben hat, nämlich diese neue Familie, die aus Juden und Heiden zusammen die Gemeinde Jesu Christi bildet. Die neue Familie, die durch die Macht Jesu Christi zusammengekommen ist. Diese Familie ist hier gemeint. Diese neue Familie, von der Paulus in Kapitel 2, Vers 19 gesagt hat, ihr seid Gottes Hausgenossen, ihr seid Gottes Familienmitglieder. Jeder, der an Jesus Christus als seinen Retter glaubt, gehört zu Gottes Familie. So, und dann sagt Paulus, die ganze Familie kommt von diesem Gott im Himmel und auf Erden. Zu dieser Familie gehören also die Christen, die uns schon vorangegangen sind, die schon in der Ewigkeit sind, die schon gestorben sind, die schon beim Herrn sind. Und die Christen hier auf dieser Erde. Die gesamte Christenheit, alle, die zu Jesus gehören, die Gott als ihren Vater haben, haben von Gott ihren Namen. Man nennt das in der Theologie die Ecclesia Triumphans und die Ecclesia Militans. Das ist die triumphierende Gemeinde. Das sind die Christen, die schon bei Jesus angekommen sind, die schon im Himmel sind. Und die Ecclesia Militans ist die kämpfende Gemeinde. Das sind wir hier, die wir den Kampf des Glaubens in dieser Welt noch zu bestehen haben. So, und die ganze Familie, sagt Paulus, im Himmel und auf Erden, sie alle verdanken Gott ihren Namen, seinem Eingreifen. Die Gemeinde ist zustande gekommen durch einen schöpferischen Akt des lebendigen Gottes. So, und immer wenn ein neuer Mensch zu dieser Gemeinde dazukommt, weil er zum Glauben an Jesus Christus findet, ist das wieder ein schöpferischer Akt des lebendigen Gottes. Alle haben von Gott ihren Namen her. So, an den wendet sich Paulus jetzt. An den Vater, an die Vertrauensperson, an die Respektsperson und an den, der die schöpferische Kraft hat und mit der gleichen schöpferischen Kraft, mit der er uns in die Gemeinde reingebracht hat, kann und wird er nun auch weiter an unserem Leben als seine Kinder arbeiten und wirken. An den wendet sich Paulus. So, und dann wird es spannend, dann beginnt das eigentliche Gebet in Vers 16. Auf den ersten Blick ist das ein etwas komplizierter Satzbau. Da sind scheinbar so viele einzelne Bitten miteinander verknüpft und man weiß auf den ersten Blick nicht genau, wie gehören sie zusammen. Ich habe also diesen griechischen Text lange studiert in der vergangenen Woche, um möglichst den Zusammenhang möglichst klar und transparent zu verstehen, damit ich Ihnen das heute Morgen richtig sagen kann. Und die griechische Grammatik ist hier eine riesige Hilfe an dieser Stelle, denn sie zeigt uns sehr deutlich die Architektur dieses Textes, wie er aufgebaut ist. Und wenn man sich das in der griechischen Grammatik anguckt, dann sieht man, es gibt zwei große Absätze im Grunde genommen, die diesen Text zusammenhalten. Die erste große Bitte beginnt in Vers 16 und geht bis zum Ende von Vers 17 und die zweite große Bitte beginnt in Vers 18 und geht durch bis zu Vers 19. Also Paulus bittet im Grunde genommen um zwei Dinge für die Christen hier, die wichtig sind für das geistliche Wachstum. Und damit Sie das etwas deutlicher sehen, habe ich das einfach schwarz gedruckt. Die erste Bitte, Vers 16, dass er euch Kraft gebe, stark zu werden an dem inwendigen Menschen. Und die zweite Bitte beginnt in Vers 18, damit ihr voll imstande seid, zu erkennen die Liebe Christi. Das sind die beiden großen Bitten, um die es sich dreht. Darum kreist der ganze Text. Also, alles, was Paulus hier sagt, kann man in diesen beiden Bitten bündeln, die Paulus für die Epheser bittet, die wir füreinander beten sollen, die Paulus also auch uns ans Herz legt. Und wir wollen jetzt diese beiden Bitten genau herausschälen. Um welche beiden Bitten handelt es sich? Die erste Bitte, Vers 16 und 17. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Wenn Sie mitschreiben, dann können Sie die erste Bitte so zusammenfassen. Gib ihnen die Kraft, dass sie stark werden am inneren Menschen. Das ist die erste Bitte. Gib ihnen die Kraft, dass sie stark werden am inneren Menschen. Was heißt das? Paulus bittet hier Gott um eine besondere Art von Stärke, um eine besondere Power, um eine besondere Macht, die nur von Gott kommen kann. Hier steht ja, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und mit dieser Power, mit dieser Kraft, soll Gott, so bittet Paulus, den inneren Menschen, unseren inneren Menschen stark machen. Und jetzt müssen wir klären, was ist der innere Mensch? Der innere Mensch, so können wir erstmal sagen, ist das Gegenteil, das Gegenstück zum äußeren Menschen. Und Paulus hat an anderer Stelle das mal sehr schön erklärt, in 2. Korinther 4, Vers 16 folgende. 2. Korinther 4, 16 folgende. Da sagt er folgendes, dann wird es uns gleich deutlich, was er mit dem inneren Menschen meint. Da sagt er, 2. Korinther 4, 16, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, also vergänglich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig, nämlich unvergänglich. Ich denke, jetzt wird es deutlich, der äußere Mensch, der stirbt vom ersten Tag seines Lebens an. Der äußere Mensch, das materiell, ist vergänglich. Das ist eine Folge des Sündenfalls, über die wir ja letzten Sonntag gesprochen hatten. Der äußere Mensch verfällt vom ersten Tag an. Und der innere Mensch? Der innere Mensch ist das, was übrig bleibt, wenn alles Äußere vergangen ist. Der innere Mensch ist natürlich auch vom Sündenfall verdorben, aber er ist nicht vergänglich geworden. Und das, was Paulus hier ja fast lyrisch beim äußeren Menschen beschreibt, ja, der äußere Mensch verfällt, sagt er, ja, das ist der ganz normale Prozess des Alterns, den jeder an sich selbst wahrnehmen kann. Ja, dann fallen die Haare irgendwann aus, einige Kommilitonen hatten schon im Studium eine Glatze, dann das Sprintvermögen lässt irgendwann nach, deswegen gibt es ja die verschiedenen Altersklassen in der Leichtathletik. Also ich habe eine ganz gute Grundschnelligkeit, aber seit einigen wenigen Jahren habe ich im Spurt gegen meinen Sohn keine Chance mehr. So seit 1-2 Jahren etwa. Bis dahin ging das noch ganz gut, aber es geht einfach nicht. Ich muss mich dann auf die längeren Strecken verlegen, wo man mit Ausdauer was machen kann, so ab 2000 Meter. Da habe ich wieder eine leichte Chance gegen ihn. Aber alles, was da drunter liegt, was mit Sprintvermögen zu tun hat, ist nicht mehr zu holen. Trotz aller Grundschnelligkeit. Es ist vorbei. Ich warte nur drauf, wann die Tabea mich auch noch überholt. Also, das ist das, der äußere Mensch verfällt. Man muss bei den Kalorien ganz anders aufpassen als früher. Also Süßstoff statt Zucker, Margarine statt Butter, all diese Sachen, das war doch früher überhaupt kein Thema. Aber jetzt hier, ich bin 45 und das, man achtet auf sowas. Ja? Die Haut verliert an Elastizität. Man hat so manche Zipperlein, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Irgendwann kriegt man eine Brille. Die Anzahl der Medikamente häuft sich. Der Cocktail wird immer bunter. Und dann kommen irgendwann ernste Krankheiten dazu. Unser äußerer Mensch verfällt, sagt Paulus. Und unsere ganze Zivilisation ist bestrebt, diesen Vorgang so weit wie möglich zu verzögern, aufzuhalten und wenigstens für kurze Zeit rückgängig zu machen. Darauf achtet unsere Zivilisation am allermeisten. Das ist übrigens auch eine Ursache dafür, dass unser Rentensystem nicht mehr funktioniert. Die Leute haben immer mehr Zeit und Jahre, ihre Rente zu kassieren. Sie werden immer gesünder und immer länger können sie ihr Leben genießen. Ist ja auch schön. Ist ja auch schön. Es gibt ein breites Anti-Aging-Programm, wie man das so nennt. Ja, also Methoden gegen das Altern und das reicht von Schönheitsoperationen und Lifting bis hin zu gesunder Ernährung. Das ist also ein breites Spektrum, das ist ein bisschen Geschmackssache, was man da so nutzt und was man nicht nutzt. Prinzipiell ist das ja auch nicht verkehrt. Die Bibel sagt, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes und wir sollen unseren Körper ordentlich behandeln und pflegen. Wir sollen ihn nicht mit Gewalt niederreißen. Aber das Problem besteht darin, und dann wird es gefährlich. Und dazu verleitet unsere Gesellschaft die Menschen, dass man meint, man könne diese Gesetzmäßigkeit irgendwie umgehen. Dass man sich einredet, als könne man ja das Altern und Sterben im Grunde genommen ganz rausschieben. So dass es einen überhaupt nicht mehr gedanklich bewegen muss. Ja, man verdrängt das. Dann wird es gefährlich, wenn die Sorge um den äußeren Menschen wichtiger wird als die Sorge um den inneren Menschen. Denn der innere Mensch ist das, was bleibt, wenn das Äußere vergangen ist. Den inneren Menschen nehmen wir gewissermaßen mit in die Ewigkeit. Der Äußere kommt sowieso in eine Kiste. Den legen wir ab wie ein altes Kleid. Und dann werden wir auch wieder einen neuen Körper bekommen, sagt die Bibel. Dann werden wir einen Körper bekommen, dann wird diese Folge des Sündenfalls auch aufgehoben werden, dass wir sterblich sind, dass wir krank werden. Das wird dann beseitigt sein. Wir werden einen neuen Körper kriegen. Aber bis dahin ist es Gottes Weg mit seinen Kindern, dass er vor allem unseren inneren Menschen prägt und stärkt und ausreifen lässt. Und ich fand das hochinteressant. Ein Pastor, der viel Erfahrung hat, der hat das mal folgendermaßen beobachtet. Er sagt, je älter die Menschen werden, je mehr der äußere Mensch gewissermaßen dahin schwindet, umso deutlicher kommt in der Regel heraus, was den inneren Menschen ausmacht. Also je mehr die Fassade bröckelt, umso klarer kommt zum Vorschein, was dahinter ist. Natürlich können wir niemandem ins Herz schauen. Und doch ist da was dran. Er sagte, wir alle, schreibt er, kennen ältere Christen, deren körperliche Kraft immer mehr zurückgeht. Und trotzdem hat man den Eindruck, sie würden immer standfester und strahlender. Ihr Gedächtnis lässt langsam nach. Ihre Arthritis kann nicht mehr behoben werden. Ihr Aktionsradius wird immer kleiner. Sie kommen manchmal gar nicht mehr aus ihrem kleinen Raum oder ihrem Apartment heraus. Aber trotzdem kommt es einem vor, als ob sie irgendwie schon mit einem Bein im Himmel leben würden. Als ob in dem Maße, wie ihre äußere Stärke abnimmt, ihre innere Stärke von Tag zu Tag immer klarer hervortritt. Und dann sagt er, gibt es andere Menschen, die sind vielleicht sogar gesundheitlich gar nicht so groß mitgenommen, aber die werden, je älter sie werden, immer bitterer, immer kleinlicher, immer egoistischer, immer in sich gekehrter und abgeschlossener von allen anderen. Und er kommt dann zu dieser Vermutung, dass er sagt, je mehr die Fassade des äußeren Menschen abfällt, umso deutlicher kommt wirklich heraus, je weniger der Mensch sich so nach den allgemein kulturell üblichen Dingen dann verbergen kann, umso mehr kommt heraus, was wirklich im Inneren drin ist. Und darum, verstehen Sie, ist diese erste Bitte des Paulus so nach vorn gerichtet. Er sagt, gib ihnen Kraft, dass sie stark werden am inwendigen Menschen. Das ist gerade nicht dein Rückzug. So nach dem Motto, wenn du so alt bist, dass du mit deinem Körper nicht mehr viel bestellst, dann kümmerst du dich wenigstens noch ein bisschen um dein inneres Leben. Nein, das ist nicht zurückgezogen, sondern das ist zukunftsorientiert. Das ist absolut innovativ. Ein Aufbruch in die Zukunft. Investition in ein Zukunftsprojekt. Wer wirklich offensiv an sein Leben herangeht, der kümmert sich vor allem um seinen inneren Menschen. Das macht Paulus hier deutlich. Und er betet in diesem Vers 16 dafür, dass es doch auch allen Christen so gehen möge, wie das, was er in 2. Korinther 4, Vers 16 sagt. Wir werden nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Das ist das Gebet. Das erste Gebet hier in diesen Versen. Und dieses Gebet ist offensichtlich sehr nötig. Weil wir auch als Christen in der Gefahr stehen, uns von der Verdrängungskultur unserer Gesellschaft und von der Anti-Aging-Kultur unserer Gesellschaft und von der Pseudo-Verjüngungskultur unserer Gesellschaft total anstecken zu lassen. Und dann wird die Fitnesspflege für uns wichtiger als die geistliche Pflege. Dann kümmern wir uns mehr darum, ob die Haut noch einigermaßen schrumpelfrei ist, als darum, wie es um unser Gebetsleben steht. Und Paulus sagt, wenn das so ist, dann brauchen wir das Eingreifen Gottes, dann brauchen wir die Hilfe aus der Ewigkeit. Und manchmal, ich sage das mit aller Vorsicht, aber manchmal benutzt Gott gerade auch die Schwäche unseres äußeren Menschen, um den inneren Menschen zu stärken. Ich habe vor kurzem gelesen von John Piper. Er ist einer der bekanntesten evangelikalen Pastoren in Amerika, hat eine große Gemeinde in Minnesota, viele wichtige Bücher geschrieben. Und er hat mitgeteilt über die Homepage seiner Gemeinde, dass er an Krebs erkrankt ist. Jetzt Ende Dezember. Und er geht da offensichtlich sehr offen mit dieser Erkrankung um. Und er schreibt in diesem kurzen Hinweis, was ist wirklich gefährlich? Und dann führt er aus, die gefährlichste Sache der Welt ist die Sünde, mit der ich auf mich selbst vertraue und meine Verhärtung in Weltlichkeit. Und dann fügt er hinzu, die Nachricht über die Krebserkrankung hatte einen wunderbar pulverisierenden Effekt auf beides. Und ich danke Gott dafür. Diese Tage brachten mir Zeiten der wunderbaren Gemeinschaft mit Christus. Also, der hat bestimmt auch Angst, wenn er in die Arztpraxis geht. Und der zittert bestimmt auch vor der Operation, die er jetzt im Februar, vielleicht ist es schon vorbei, durchführen lassen musste. Aber er sagt, das, was eigentlich gefährlich ist, ist nicht der Krebs, sondern das, was gefährlich ist, ist diese Tendenz, die wir immer noch in uns tragen, dass wir mehr auf uns selbst setzen als auf Gott, auf unsere Stärke. Und dass wir uns so festklammern an den Dingen dieser Welt und dadurch hart werden in unserem Herzen. Und auf diese beiden viel größeren Gefahren, sagt er, hatte diese Diagnose, die ihm bestimmt auch Angst gemacht hat, sagt er, einen richtig pulverisierenden Effekt. Hat das im Grunde genommen aufgelöst, angegriffen. Und er sagt, im Grunde genommen, Gott hat diese äußere Schwachheit dazu benutzt, um meinen inneren Menschen zu stärken. Die Familie von John Piper betet bestimmt auch darum, dass er wieder gesund wird. Und seine Gemeinde genauso. Die brauchen ihn noch. Und doch sagt Piper deutlich, wichtiger als, dass der äußere Mensch in Ordnung kommt, ist, dass der innere Mensch in Ordnung kommt. Der innere Mensch prägt unseren Charakter. Der innere Mensch präpariert uns für die Ewigkeit. Und so legt Paulus auch uns diese erste Bitte füreinander und für uns selbst aufs Herz. Dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Aber damit ist diese Bitte noch nicht ganz abgeschlossen. Es ist, als ob Paulus das noch genauer beschreiben will, präzisieren will, konkreter füllen will. Was geschieht da eigentlich mit uns, wenn der innere Mensch gestärkt wird? Wie geht das vor sich? Wie funktioniert das? In welcher Weise werden wir denn da verändert? Schauen Sie, wenn man das missversteht und nur oberflächlich betrachtet, dann könnte das auf den ersten Blick ein Buddhist ganz ähnlich sagen. Der könnte sagen, du musst unabhängig von allen äußeren Dingen werden, keinen Durst mehr haben nach sinnlichen Genüssen, du musst in dir selbst stark werden und auf dich vertrauen. So würde es ein guter Buddhist sagen. Nun, der erste Unterschied ist natürlich schon, dass Paulus sagt, die Kraft kommt nicht aus dir heraus, sondern die kommt von außen, die kommt von dem Vater, von dem lebendigen Gegenüber des persönlichen Gottes. Der innere Mensch kann nur von außen gestärkt werden. Das wäre schon mal der erste Unterschied. Aber dann wird Paulus noch deutlicher. Dann wird er noch deutlicher. Wenn wir Gott um Kraft für den inneren Menschen bitten, dann bitten wir ja nicht um irgendeine abstrakte Stärkung unseres Ich, unseres Selbstbewusstseins. Dann bitten wir ja nicht so um eine psychologische Stärkung unserer inneren Balance und Ausgeglichenheit. Paulus merkt, er muss das noch konkretisieren. Und darum zeigt er, wohin diese Stärkung des inneren Menschen führt. Und das ist Vers 17. Er bittet nämlich darum, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Das ist ganz interessant. Also Paulus sagt, Leute, wenn ich darum bitte, dass Gott euren inneren Menschen stärkt, Vers 16, dann zielt das darauf, Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ein Bibelleser, der wird jetzt gleich sagen, Moment mal, Paulus betet doch hier für Christen und in denen wohnt doch der Geist Gottes sowieso und in denen ist Christus doch sowieso. Müssen wir darum überhaupt bitten? Paulus, was bittest du da? Du bittest für Christen, dass Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohne? Das tut er doch schon seit deren Bekehrung. Ja, und das stimmt, das tut er seit der Bekehrung. Jesus sagt in Johannes 14, 23, wer mich liebt, den wird mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. In jedem Christen wohnt Jesus Christus. Durch den Glauben an Christus haben wir ihn in unserem Leben. Das ist wahr. Was meint Paulus dann hier in Vers 17? Worum betet er noch? Das ist interessant. Er betet hier noch um mehr. Er betet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und das griechische Wort, was hier für wohnen steht, katoikeo, ist noch ein ganz besonderes Verb, ein ganz starkes Verb. Es bedeutet nämlich mehr als einfach nur Wohnung nehmen. Es bedeutet beständig wohnen, dauerhaft wohnen, gründlich wohnen, besitzergreifend wohnen. Das heißt eigentlich katoikeo. Und ich denke, jetzt wird deutlich, was Paulus hier meint. Er bittet für Menschen, in deren Leben Christus bereits ist, dass er so in ihren Herzen wohne, dass er es immer mehr regiert, reinigt, verändert, dass Christus seine Herrschaft ausbaut in unserem Herzen. Darum betet Paulus. Darum bitte ich, sagt Paulus, dass du stark wirst am inneren Menschen. Und das geschieht dadurch, dass Christus, der seit deiner Bekehrung in deinem Herzen wohnt, immer vollständiger von deinem Herzen Besitz ergreift. Dass er dein Herz immer umfassender transformiert. Dass er es immer mehr nach seinem Willen gestaltet. Darum bitte ich. Stellen Sie sich vor, ein junges Ehepaar kauft sich ein älteres Haus und zieht gleich ein. Es hat Wohnung darin genommen. Und dennoch ist längst nicht alles in diesem Haus, wie es sein sollte. Alte Tapeten an den Wänden im Flur, Müll im Keller, das Dach ist undicht an bestimmten Stellen, die Beleuchtung im Badezimmer ist dunkel. Und dennoch, es ist Ihr Haus. Sie wohnen gern darin. Und dann machen Sie sich nach und nach daran, die Macken und Mängel dieses Hauses zu beheben. Sie bauen eine neue Küche ein, irgendwann, wenn das Geld da ist. Sie lassen das Dach reparieren, sie entsorgen den Müll. Später, wenn Kinder kommen, dann bauen sie vielleicht im Obergeschoss noch weitere Räume aus. Und nach einigen Jahren ist es immer noch dasselbe Haus. Aber es ist kaum wiederzuerkennen, so verändert ist es. Von Anfang an hatte dem jungen Paar das Haus gehört. Von Anfang an hatten sie da drin gewohnt. Aber jetzt wohnen sie gründlich darin. Jetzt haben sie es ganz in Besitz genommen. Jetzt wohnen sie immer vollständiger darin. Jetzt wohnen sie so darin, dass man dieses griechische Wort katoikeo dafür verwenden könnte. Und schauen Sie, das genau meint Paulus hier, wenn er für uns bittet, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. So. So mit seiner verändernden Kraft, ja? Wenn Jesus einzieht in unser Leben, dann findet er dort auch viel Müll, Mängel, Defekte und Störungen vor. Und es bedarf einer großen Kraftwirkung, nun diese Zustände zu ändern. Darum bittet Paulus um die Kraft aus Gottes Herrlichkeit, dass er euch stärke am inneren Menschen, und zwar so, dass Christus immer mehr in eurem Herzen regiere und euer Haus nach seinem Willen gestaltet. Und das macht Jesus bei seinen Leuten. Er reinigt unser Herz, er repariert unser Leben, er erweitert es, er baut neue Möglichkeiten ein, die er für richtig hält. Und die entscheidende Wirkung kommt immer von Jesus. Das heißt, dass er wohnt in unseren Herzen, dass er gestaltend, verändernd, erneuernd wohnt in unserem Leben. Das ist seine Sache, er tut das. Und unsere Sache ist es, Paulus sagt, durch den Glauben. An Jesus zu glauben, ihn zu bitten, an ihn uns zu hängen und zu sagen, Herr, und da bin ich schon wieder in diese alte Sünde reingefallen. Vergib es mir, ich brauche dich, ich glaube dir, ich vertraue dir, verändere du mein Leben nach deinem Willen. Und wissen Sie, was dann passiert? Dann gestaltet Jesus unser Lebenshaus immer mehr so, dass es zu ihm passt. Je länger Jesus in unserem Lebenshaus wohnt, umso mehr spiegelt es sein Wesen wider. Verstehen Sie, je länger dieses Paar da drin wohnt, umso mehr reflektiert das Haus den Geschmack, das Wesen, die Art dieser beiden Leute. Ihre Farben, ihre geschmacklichen Vorlieben, ihre Vorstellung von Ästhetik, das alles reflektiert dieses Haus. Und so will Jesus, dass unser Lebenshaus reflektiert sein Wesen. Sein Wesen, wie er ist, wie er uns verändert. Und wenn Menschen das schon schaffen, in einem Haus, diesem Haus ihren Stempel aufzudrücken, dann schafft Jesus das erst recht. Und darum bittet Paulus, dass unser Lebenshaus immer mehr nach Gottes Willen gestaltet wird und immer passender wird als Wohnung für Christus. Ich habe ein wunderschönes englisches Gedicht aus dem 19. Jahrhundert gefunden von einer Jean Sophia Pigott, die das so gedichtet hat. Und man kann das etwa ins Deutsche so übersetzen. Präg mein Leben heller, reiner, ähnlich deinem, dass man sieht, wie die Kraft der Auferstehung mich in ihren Strudel zieht. Füll mein Herz und mach daraus immer sichtbarer dein Haus. Füll mein Herz und mach daraus immer sichtbarer dein Haus. Viele von Ihnen kennen ja Englisch, deswegen lese ich nochmal das Original. Make my life a bright outshining of thy life, that all may see thine own resurrection power mightily put forth in me. Ever let my heart become yet more consciously thy home. Füll mein Herz und mach daraus immer sichtbarer dein Haus. Das erbittet Paulus für die Christen in Ephesus. Und das erbittet er für uns. Und das wollen wir füreinander erbitten. Dass der Herr Jesus Christus uns das wirklich schenkt. Dass Gott unseren inneren Menschen stärkt, dass wir endlich davon wegkommen, so fixiert zu sein auf die Äußerlichkeiten. Wir wollen ordentlich mit unserer Gesundheit und mit unserem Körper umgehen. Das ist auch unser Auftrag. Aber wir wollen lernen, dass der innere Mensch das ist, was letztlich zählt. Und dass das die wirkliche Zukunftsinvestition ist, die Investition in den inneren Menschen. Und dass Gott uns genau sagt, was er will. Er will diesen inneren Menschen stark machen mit der Kraft aus seiner Herrlichkeit. Und er will das so tun, dass Jesus Christus immer mehr in unserem Herzen wohnt und regiert. Das ist die erste Bitte. Und die zweite Bitte ist so wichtig, dass ich sie jetzt nicht in aller Kürze, ich sehe gerade, unsere Zeit ist schon weit fortgeschritten, noch dranhängen will, sondern wir wollen uns nächsten Sonntag dann die Zeit nehmen, genau hinzuschauen, was bittet Paulus als Zweites. Das ist auch wichtig für unser geistliches Wachstum. Aber lassen Sie uns doch diese Bitte wirklich mit in die neue Woche hineinnehmen, in unsere Gebete. Für uns selbst, für unsere Angehörigen, für uns als Gemeinde, auch in unsere Gebetsgemeinschaft am Donnerstag, wenn wir uns treffen. Dass das eines der großen Ziele ist, wofür wir beten, dass der Herr uns als Einzelne und als Gemeinde stark macht am inneren Menschen. dass er wirklich dieses Wunder an uns vollbringt, das gegen alle weltlichen Einflüsse, gegen alle Sünde, die wir ja auch noch in unseren Herzen haben, gegen alle Weltlichkeit, die uns noch ganz schön gepackt hat, doch dieser heilsame Einfluss aus der Ewigkeit sich wirklich immer mehr bei uns durchsetzt. Dass wir stark werden am inneren Menschen, dass unser Lebenshaus immer mehr widerspiegelt, wer Jesus ist und was er in uns tut. Wir könnten, wenn wir auf uns sehen, manchmal wirklich verzweifeln und erschrecken darüber, welche Rückfälle es auch in unserem Leben gibt, obwohl wir teilweise seit Jahrzehnten Jesus Christus nachfolgen. Paulus ist auch manchmal erschrocken, wenn er das in seinem Leben gesehen hat. Aber Gott gibt nicht auf. Und er entlässt uns nicht in diese Mittelmäßigkeit, dass er sagt, es ist nun mal so, ihr kocht auch nur mit Wasser als Christen, seht eben zu, dass ihr nicht zu negativ auffallt in der Welt und dann kommt er schon im Himmel an. Sondern er sagt, nein, ich habe mehr vor mit dir. Mein Wille für dich und für dein Leben ist ein anderer. Ich will dein Haus gestalten. Ich will dein Leben verändern. Nicht, weil du so großartig und moralisch integer und stark wärst, sondern weil du mein Kind bist und ich bin dein Vater. Und ich werde als dein Vater nicht eher ruhen, bis ich dein Leben wirklich verändere nach meinem Willen und nach meinem Plan. Lassen Sie uns so in diesem Sinne den Herrn bitten, dass er uns Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und das Ergebnis ist dann, dass wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind. Das ist dann die Folge davon, ja? Je mehr Jesus unseren inneren Menschen stärkt, umso besser wird, wie man sagt, unser Standing. Wenn Jesus nämlich unser Leben bestimmt, dann bekommt es einen ganz anderen Halt. So sagt das Vers 17. Wir sind eingewurzelt und gegründet. Das heißt, gegründet, die Liebe Jesu ist das Fundament, auf dem unser Leben steht. Und deswegen wackeln wir nicht mehr hin und her. Deswegen kann uns auch nichts mehr ganz runterreißen, weil die Liebe Jesu so zuverlässig und stark ist, dass auf diesem Fundament unser Leben feststeht. Und Paulus sagt, dass wir gegründet sind und verwurzelt. Das ist ein Bild aus dem Pflanzenreich. Das heißt, wir sind verwurzelt in der Liebe Jesu. Er ist die Quelle, aus der wir die Nahrung kriegen für unser Leben. Es ist seine Liebe, aus der wir leben. Es ist das Fundament seiner Liebe, auf dem wir stehen dürfen. Und so will er unser ganzes Leben immer mehr ausrichten und stark machen nach seinem Willen und zu seiner Ehre. Lasst uns darum den Herrn von ganzem Herzen bitten. Und er wird unsere Bitten erhören, weil er es versprochen hat. Amen. Wir wollen jetzt das Lied 45 singen, das eigentlich